ein General Interest Journalist hat, weiß Gott, anderes zu tun. Und ich liebe sie einfach dafür, als reine Werbebotschaften zu verbreiten. Und wenn eine Geschichte halt nicht passt und nicht interessant ist und nichts wirklich Spannendes beinhaltet und den journalistischen Ansprüchen an der Stelle genügt, dann kannst du sie halt auch einfach vergessen.
Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Erfahrungen und Gedanken zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Andy Lipp ist einer der GründerInnen der Tanne 9. Den Tätigkeiten des Kommunikationsbüros gehen wir im Gespräch auf den Grund und kommen dabei dem Begriff Narrativ sehr nah. Andy kenne ich schon seit meiner Zeit beim World of MTB Magazin. Er war damals bei KGK im PR-Team und gehörte zum engen Netzwerk des Magazins. Seit vergangenem Jahr arbeiten wir gemeinsam für das Mountainbike-Tourismusforum, um Mountainbiken in Deutschland noch weiter zu etablieren und vor allem die Bilder davon zu prägen. Wir sprechen über die Kraft der Narration, über Familie als Gründungsgrund und große Geschichten. Ich freue mich sehr, Andy im Netzwerk und vor allem auch im Podcast zu haben, gerade weil unsere Tätigkeiten gar nicht so unterschiedlich sind und doch von anderen Startpunkten her kommen und gedacht sind. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Andy Lipp. Schön, dass es endlich mal klappt. Es ist ja so ein Podcast bei uns, wir machen immer so dieses Bild des Lagerfeuers auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren den Tag gemeinsam am Rad unterwegs, sitzen jetzt schön an einem Lagerfeuer, trinken ein Bierchen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du denn da?
Ich bin der Andy, bin leidenschaftlicher Radfahrer, leidenschaftlicher Skifahrer, Skitourengeher. Es freut mich, dass wir jetzt heute deswegen so in meinem Lieblingsterrain irgendwie unterwegs waren und dass wir jetzt da noch gemütlich und gierig zusammenhocken können. Aber Gegenfrage, was essen wir denn?
Was essen wir denn? Das ist eine gute Frage. Aber also so ganz bayerisch hätte ich ja gesagt, Bier reicht eigentlich. Aber gute Frage. Wir überlegen uns das noch. Wir werden am Ende werden wir es rausgefunden haben, hoffe ich. Jetzt lass uns vielleicht mal so kurz in deine Historie und vielleicht so ein bisschen auch unsere Historie schauen. Wir kennen uns ja mittlerweile doch schon eine ganze Weile und vor diverse Jobs vor allem. Das war so Anfangszeiten World of MTB Magazin. Du warst noch bei KGK im PR-Bereich tätig. Und wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen darüber gesprochen, welche Geschichte wir erzählen wollen, dieses Kennenlernens. Und ich habe jetzt gesagt, ich überlasse es dir einfach, die Hinführung dafür zu machen. Also nimm uns mal mit in diese Historie.
Ja, wie du gesagt hast, ich war bei KGK und habe dort im Team mit der Sissi Persch, die ja auch schon bei dir im Podcast war und die wahrscheinlich dem einen oder anderen auch bekannt ist, zusammengearbeitet. Und die Sissi war ja im engen Austausch mit euch zu verschiedensten Themen. Kam irgendwann dann zu mir, nein, das stimmt nicht, kam nicht an den Schreibtisch, sondern meinte beim Mittagessen, das war bei KGK so Kultur, dass eigentlich Meetings nicht stattgefunden haben, sondern dass beim gemeinsamen Mittagessen alles besprochen worden ist. Und jeder hat so seine Fragen und Aufgaben, die ans Team gerichtet waren, da drin gestellt. Und Sissi meinte, ja, Anna, Norman, also Anna Weiß und du, die ja damals das World of MTB Magazin redaktionell geleitet hat, ihr sucht nach einem Namen für eine neue Rubrik oder ein neues Heftkonzept, das sich den Frauen im Mountainbikesport widmen soll. Und ja, das ganze Team hat so irgendwie sinniert und irgendwann kam aber der Gedanke, ja, dass, wenn es um Frauen geht und es geht um Radfahren, und es geht um Single Trails und geht um Richtungsänderungen und diesen ganzen Spaß, der das Radfahren ja für die allermeisten auch ausmacht, das muss kurvenreich heißen und das könnte passen. Und dieser Vorschlag kam eben von mir und wurde dann, glaube ich, bei euch im Team nochmal diskutiert, aber für gut befunden. Und deswegen durfte ich dann mit zur, wie war das, Launch-Party quasi, oder es war nur so ein kleines Get-Together intern, einfach Abend grillen und irgendwie ein Bier trinken. Und da sind wir uns, glaube ich, das allererste Mal über den Weg gelaufen bei euch in Deggendorf in der Redaktion.
Ja, immer noch eine spannende Idee. Und ich hatte es erst mit einem damaligen Kollegen irgendwie. Es ist halt, oftmals ist es dann doch so die erste dumme Idee, die man hat, die kommt, die dann doch irgendwie hängen bleibt und aus irgendeinem Grund ja auch irgendwie sich so aufgedrängt hat. Und damals, glaube ich, tatsächlich irgendwie für uns und auch irgendwie gemeinsam mit euch in der Kooperation irgendwie eine ganz spannende Zeit, fand ich. Dann lass uns vielleicht jetzt mal so weg von den Anekdoten in deine Profession und so in deinen Werdegang vielleicht auch nochmal kurz reinschauen. Ich habe es gerade vorhin gesagt gehabt, du warst ja so in den Anfängen, wo wir uns kennengelernt haben, im Bereich PR tätig, eben bei KGK. Hast dann zwischendrin so die ein oder andere Brandstation gehabt und bist jetzt in der Selbstständigkeit. Magst du mal so einen Blick auf diese Historie, auf den Werdegang werfen und wie sich das für dich vielleicht auch ja, halbwegs stringent weiterentwickelt hat oder wie so diese Entwicklungsschritte für dich auch waren?
Ja. Also ich bin ja jetzt seit knapp 3,5 Jahren Mitinhaber der Tanne 9, zusammen mit mittlerweile 3 Kompagnons. Und es war irgendwie eine fast schon logische Entwicklung, an irgendeinem Punkt zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig oder wir machen uns auch in dieser Konstellation selbstständig, weil wir alle eine sehr umfangreiche Erfahrung in den verschiedensten Bereichen da dann schon beruflich machen durften. Bei mir ging das Ganze tatsächlich schon direkt nach der Schule los, weil ich ein Redaktionsvolontariat, also eine 2-jährige Ausbildung zum Redakteur, journalistische Ausbildung gemacht hatte, die mich dann auch begleitet hat, weil ich mich beruflich schon entwickeln konnte, während ich dann ein Studium parallel begonnen hatte. Also ich habe dieses Redaktionsvolontariat gemacht, habe das abgeschlossen, habe dann angefangen als Pressesprecher für den Snowboard-Weltcup zu arbeiten, habe darüber Zugang gefunden in eine Rolle als Pressesprecher der deutschen Snowboard-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2006 damals und habe das eben alles parallel zu meinem Studium gemacht, Sportwissenschaft studiert, mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation und konnte damit den Grundstock legen, journalistische, redaktionelle Arbeit mit den Kommunikationsfähigkeiten oder den Kommunikationsfertigkeiten zu kombinieren und habe das dann eben bei KGK in dieser PR-Tätigkeit für die Sportartikelindustrie erstmals hat mich dahingehend so ein bisschen verändert und bin im Prinzip auf die Sportartikel-Herstellerseite gewechselt. Das habe ich 4 Jahre lang gemacht und da die Kommunikation in einer sehr authentischen Weise noch einmal kennengelernt, auch eben bei KGK. Und das war für mich dahingehend prägend, dass ich bis heute einfach ein vernünftiges Produkt zugrunde liegen wissen möchte, damit die Kommunikation authentisch und vor allem ehrlich sein kann. Und ja, ich habe diese PR-Tätigkeit dann nach der Zeit bei KGK noch bei Outcome weitergeführt, einer Schweizer Agentur, in der ich das ganze PR-Thema oder die ganze Abteilung geleitet habe und bin dort aber dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich auch gesagt habe, oder es hat sich dahingehend entwickelt über die ganze Zeit, okay, das ist einfach mehr als nur PR, was mich reizt, was mich interessiert, weil wenn du PR und eben dieses authentische Produkt dahinter offen und ehrlich kommunizieren möchtest, dann solltest du da in irgendeiner Weise auch Einfluss drauf haben. Dann solltest in irgendeiner Weise schon sehr früh eingebunden sein in eine Planung was kann das Produkt, aber wie kann man es auch kommunizieren? Und mit dieser Grundmotivation irgendwie bin ich zu Eilen gegangen und habe mich dort auf eine ausgeschriebene Stelle beworben. Und das war diese Marketing-Manager oder diese internationale Marketing-Manager-Position, die ich in der Nachfolge von Basti Dietz dann angetreten hatte.
Ich würde jetzt nur ganz kurz, bevor wir da weitermachen, einmal kurz einhaken, weil du sagst, und das ist mir das letzte Mal, als ich bei euch vor Ort war, auch so begegnet, du sagst, also du kommst ja im Grunde aus diesem Kommunikations-, aus dem PR-Bereich, und gefühlt, PR sitzt ja relativ weit hinten, sag ich mal so in dieser ganzen Entwicklungskette, und bekommt meistens das hingelegt, was es so zu kommunizieren gibt. Und du sagst jetzt, deine Zielrichtung war dort schon immer relativ früh in dem ganzen Prozess involviert zu sein, um auch eine stärkere Einflussnahme zu haben, was wie kommuniziert werden kann. Magst du da vielleicht mal beschreiben, weil bei Eiern hast du ja dann vielleicht auch so ein bisschen die Hand stärker drauf haben können, das zu tun, wie so deine konkrete Herangehensweise da auch war?
Also pauschal kann ich das, glaube ich, gar nicht beschreiben oder beantworten. Aber natürlich verschafft es dir als allererstes mal Zeit, wenn du früh eingebunden bist. Und wenn du Zeit hast, hast du mehr Möglichkeiten, dir Gedanken zu machen, wie lassen sich Dinge darstellen und was ist Kern der Sache. Und wenn du an der Stelle bist, dass du diese Zeit hast und womöglich frühzeitig auch gefragt und eingebunden bist, dann kannst du deine Sicht aus Kommunikatorenperspektive mit einfließen lassen und sagen, ja, das funktioniert so aber nicht. Oder dieser gern und oft gebrauchte Spruch, ja, kann man schon so machen, aber ist halt dann Kacke, hat sich da schon immer wieder irgendwie mal gezeigt. Und wenn man ein sozusagen pfannenfertiges Produkt dann nach draußen tragen soll und das hat aber keinerlei kommunikativen Reiz oder hat keinerlei kommunikative Neuerung oder ist in keinster Weise so, dass es sich wirklich abhebt, dann wird es natürlich schwierig, so wie du sagst, als derjenige, der das letzte Glied in der Kette darstellt. Aber wenn du da früher einhaken kannst, dann glaube ich, kann man über Kommunikation auch was bewegen und die Kommunikation als einen strategischen Pfeiler schon mit einfließen lassen. Mhm.
Auf den Punkt, glaube ich, kommen wir jetzt dann gleich nochmal zurück. Lass uns vielleicht von dort aus jetzt mal wirklich zur Gründung von Tanne 9 kommen, also und damit eben deiner Selbstständigkeit. Magst du mal bitte beschreiben, wie es auf der einen Seite dazu kam, wie euer Konstrukt so ist, wie sich das weiterentwickelt hat und was vielleicht auch für dich die Gründe waren, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Also fangen wir vielleicht mit dem Grund an. Und da spreche ich jetzt zwar nur für mich, aber ich darf einfach davon ausgehen, dass das bei meinen Mitinhabern, Mitgründern, insbesondere Barbara und Moritz, auch einen großen Teil der Motivation ausgemacht hat, nämlich ein größeres Maß an Selbstbestimmung. Mhm. Also du hast natürlich als Selbstständiger immer dieses Abhängigkeitsverhältnis von Kunden, aber du hast einfach ein größeres Maß an Selbstbestimmung und hast an der Stelle mehr Freiräume, das Ding so hinzustellen und so zu gestalten, wie du das dir vorstellst. Das war für uns alle ein wichtiger Anreiz, damit man Dinge anders machen kann. Ob wir sie jetzt schlussendlich wirklich so anders machen, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das war irgendwo so die Zielvorgabe oder das war unsere Vorstellung, warum wir uns zu dem Schritt entschieden haben. Und entstanden ist die Idee, initial vor allem zusammen mit dem Moritz, wir waren früher bei Outcome schon Kollegen und haben immer wieder, zwar jetzt nicht super häufig, aber doch anhaltend den Kontakt gehalten, nachdem ich auch bei Outcome weggegangen war. Und haben da beide eben an einem gewissen Punkt gemerkt, wir sind in dem Anstellungsverhältnis, in dem wir jeweils waren, nicht mehr ganz happy, sind nicht mehr zufrieden. Gewisse Punkte stören uns anhaltend. Haben dann gesagt, mei, wir kennen uns, wir wissen, wie wir arbeiten, wir schätzen uns sehr und wissen eben auch, was der jeweils andere kann. Also warum sollten wir unsere Stärken da nicht auch mal zusammenschmeißen und dieses Ding versuchen auf die Beine zu stellen. Und dann meinte Moritz noch, ja, Barbara sucht auch irgendwie nach neuer Herausforderung. Wir kannten sie eben auch aus Outcome-Zeiten, weil sie dort als permanente Freelancerin schon mitgearbeitet hat, sehr über lange Jahre. Dann haben gesagt, ja, das funktioniert gut. Das ist von den Skills und von den Charakteren her insbesondere auch ein guter Match. Das machen wir.
Und so habt ihr es dann gemacht. Jetzt hast du gesagt, ihr wolltet so ein paar Sachen anders machen. Ob das dann so gelungen ist, ist die Frage. Aber magst du mal beschreiben, was das für Sachen sind, die ihr tatsächlich anders machen wolltet? Also was war so eure grundlegende Herangehensweise an die Arbeit mit Brands für euch? Oder ist es auch immer?
Es ist mal für die Brands einerseits vielleicht eine andere Herangehensweise, ob die sich jetzt tatsächlich so von anderen Dienstleistern unterscheidet, sei dahingestellt. Aber es war uns vor allen Dingen auch wichtig zu sagen, komm, und damit gehe ich zurück auf unser Selbstbestimmungsrecht oder das größere Maß an Selbstbestimmung. Selbstbestimmungsrecht ist der falsche Begriff, aber das größere Maß an Selbstbestimmung, das wir haben wollten, dass wir gesagt haben, das muss alles sehr familienkompatibel sein. Es muss einfach dem Menschen grundsätzlich mehr zugewandt sein und nicht nur da diese ja, ich will nicht sagen, also um Gottes Willen, jetzt muss ich Obacht geben, dass ich das nicht zu negativ darstelle, aber Angestelltenverhältnisse geraten doch alle an irgendeinem Punkt irgendwie in eine Schieflage, sodass der Arbeitnehmer sagt, da reicht, jetzt möchte ich da raus. Und wir wollten vielleicht auch uns selber beweisen, okay, wir schaffen es, diese Schieflage zu vermeiden, auch wenn wir selbst nur unsere Angestellten sind.
Ja, finde ich von der Herangehensweise spannend, weil es also mir tatsächlich ähnlich ging. Andererseits ist es, glaube ich, ja schon immer so ein bisschen die Frage, ob man dieses hohe Maß an Verantwortlichkeit am Schluss auch tragen möchte, oder?
Ja, aber für uns war, glaube ich, der Punkt, wir haben Verantwortung für Familien und das ist super wichtig. Und wenn wir es zumindest schaffen, dieser Verantwortung schon mal gerecht zu werden, die Verantwortung für uns als Einzelpersonen und Unternehmer und für dieses Unternehmen, das kriegen wir dann auch hin, weil wir uns diese Flexibilität halt auch gestatten können. Zu den Zeiten, wo die Familie uns braucht, sind wir dann oder können wir es zumindest einbauen, für die Familie da zu sein. Und dann wird es halt eine Nachtschicht. Jeder Selbstständige kann davon sicher etliche Lieder singen, dass sich das halt einfach dann oftmals in die Nachtstunden oder Abendstunden verlagert. Aber zumindest schafft es einen Freiraum untertags, den du natürlich bei einem Arbeitgeber selten oder fast gar nicht bekommen kannst.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch spannend tatsächlich, wenn ich jetzt so in mein Umfeld auch reinschaue, dass das oft tatsächlich ein Zeitpunkt ist, wo es irgendwie in die Selbstständigkeit geht und in die Gründung. Weil an sich könnte man ja meinen, dass es eigentlich eh schon eine stressige Phase ist mit Family und so. Aber es ist doch, also ich sehe es bei mir auch selber, also dass dann, man kann sich doch sehr gut Zeit verschiffen irgendwie und gucken, wie man alles am besten hinbekommt und einfach Freiräume auch schaffen. Das stimmt. Jetzt lass uns mal von diesem eher persönlichen Grund vielleicht mal so in Richtung Profession reinschauen. Weil wenn ich das richtig verstehe, ihr seid ja im weitesten Sinne ein Konstrukt eigentlich aus Freelancern, habt keine Mitarbeitenden. Magst du einfach nochmal ganz kurz so dieses Konstrukt beschreiben und welche Vorteile das aus deiner Sicht einerseits euch bietet, als Tanne 9 und andererseits aber auch den Brands, für die ihr arbeitet?
Wir gehen, das sagt natürlich jeder Dienstleister, aber wir gehen hochgradig individuell an die Kunden heran und gehen hochgradig individuell auf deren Anforderungen und Wünsche ein. Und ich glaube, dass wir das in der Konstellation, wie wir jetzt arbeiten oder wie wir jetzt gerade aufgestellt sind, sehr, sehr gut können, weil wir durch die Zusammenstellung mittlerweile eben 4 ganz unterschiedliche Charaktere und Werdegänge eine relativ differenzierte Betrachtungsweise mit reinbringen können. Also es ist immer das komplette Team, das sich einer Aufgabenstellung widmet, also die 4 Personen, Barbara, Moritz, der Christoph, der jetzt seit Anfang dieses Jahres Mitinhaber der Tanne 9 ist, und ich. Und wenn wir dann dieses Kernproblem einer Marke oder den Kern der Aufgabenstellung kennengelernt haben, überlegen wir uns zugeschnitten auf das, was gewünscht ist, eben eine vernünftige Lösung, zu der wir dann die passenden Leute nochmal hinzuziehen können, sofern wir das nicht selber abgebildet bekommen. Und genau das ist im Prinzip der Zugang oder das ist im Prinzip der Grund, warum wir uns so aufgestellt haben. Wir wollen dieses starke, erfahrene Kernteam anbieten, haben das stehen und können dann in unserem Netzwerk Verstärkung hinzuziehen, wann immer oder wo auch immer das notwendig ist. Wenn wir das aber permanent vorhalten würden, dann hätten wir auch an der Stelle einen so riesen Berg an Verantwortung oder Verantwortlichkeit, den wir momentan definitiv nicht haben wollen. Das kann sich natürlich ändern. Ich glaube nicht, dass es sich ändert. Aber es ist jetzt nicht der Plan, dass wir plötzlich ein Team von 20, 30 Leuten um uns haben, um die unterschiedlichsten Anfragen beantworten zu können und da so ein Full-Service-Angebot plötzlich auf der Website stehen zu haben. Das wollen wir nicht.
Okay, dann lass uns tatsächlich vielleicht mal in dieses Angebot reinschauen. Denn du kommst jetzt eben aus dem PR-Bereich, beziehungsweise, wenn ich das richtig sehe, kommt ihr bis auf Christoph eigentlich alle ursprünglich mal aus dem PR-Bereich. Was ist denn, oder wie würdest du euer Angebot jetzt beschreiben? Also was macht ihr konkret?
Ich würde es tatsächlich ein bisschen drehen wollen, weil wir kommen nicht ursprünglich aus dem PR-Bereich. Bei mir liegt eine redaktionelle Ausbildung zugrunde, bei der Barbara liegt eine redaktionelle Ausbildung zugrunde. Der Mo hat ebenfalls Sport, Medien und Kommunikation studiert und hat eigentlich dann den Zugang eher übers Marketing direkt, also Brand-Marketing, zur PR gefunden und hat dann aber wiederum das ganze Journalistische eigentlich zu seinem Hauptaufgabenfeld gemacht. Also er war als Redaktionsleiter für den Schweizer Outdoor Guide tätig, war stark in die Redaktionsleitung der All Mountain eingebunden, die der Julius Glasing Verlag erschienen war. Der Christoph hat an der Stelle den eigentlich ja spannendsten Werdegang, weil er zunächst Krankenpfleger war und da einfach eine umfassende Erfahrung im Umgang mit Menschen gemacht hat. Er hat sich ja dann dem Redaktionellen verschrieben und das Enduro Mountainbike Magazin als Chefredakteur 7 Jahre lang geleitet. Das heißt, wir sind alle Kommunikatoren, so möchte ich es beschreiben. Und Kommunikation an der Stelle ist eben Kommunikation insbesondere mit Menschen. Und mit Menschen kannst du, also ganz generell, es gibt diesen durchaus klugen, aber sehr richtigen Satz, den man gerne vergisst, man kann nicht nicht kommunizieren, den ein Kommunikationsforscher so formuliert hat. Weil natürlich jede Art von Kommunikation oder Nicht-Kommunikation eine Aussage beinhaltet. Und das legen wir unserer Arbeit zugrunde. Und wenn wir dann an unser Leistungsangebot drangehen und sagen, ja, was machen wir da? Wir kümmern uns wirklich um die Marken- und Marketingkommunikation in dem Sinne, wie kommt welche Botschaft beim Empfänger an? Das ist in den meisten Fällen ein Zugang, den die Kunden bei uns wählen. Ja, wir brauchen Unterstützung im PR-Bereich. Ja, in Ordnung. Was stellt ihr euch denn vor? Kriegst du eine Zielsetzung vorgelegt und dann fragst du nach. Logischerweise musst du dann irgendwie mal reingehen und dich informieren und fragst nach. Ja, okay, und was ist der Inhalt dessen, was wir da kommunizieren sollen? Was liegt dem zugrunde? Und ist es tatsächlich trennscharf zu dem, was vielleicht der Mitbewerber macht? Ist es tatsächlich genau die Aussage, die ihr treffen wollt? Oder geht die jetzt bestehende Aussage ein bisschen am Kern vorbei? Oder ist womöglich sogar erst noch stärker mit Leben zu füllen? Und dann stehen wir plötzlich an einem Punkt, wo es nicht mehr nur um Kommunikation geht, sondern irgendwie um Marke. Aber das bedingt sich an der Stelle aus unserer Sicht ganz extrem. Wir sind jetzt keine Markenagentur. Uns fehlen jegliche, also zumindest im Kernteam fehlen die grafischen Kompetenzen oder Designkompetenzen, um sowas im Sinne einer Markenagentur, wie sie oftmals eben gedacht ist, abbilden zu können. Aber was die Aussage einer Marke anbelangt, da sind wir, denke ich, schon sehr richtige und wichtige Ansprechpartner. Und das können, hoffe ich jedenfalls, unsere Kunden durchaus auch bestätigen. Aber sie sind alle noch da, deswegen können wir so falsch nicht liegen.
Okay, aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, was ihr als euren Job anseht, ist im Grunde das Narrativ einer Brand zu gestalten, weiterzuentwickeln und das mannigfaltig in die Kommunikation zu bringen. Okay. Jetzt ist es tatsächlich für mich auch langsam ein bisschen greifbarer. Magst du vielleicht trotzdem mal, wenn dir das möglich ist, durch so ein, zwei konkrete Cases durchgehen, um so ein Gespür zu bekommen, also was dann dein Alltag am Schluss auch ist, weil jetzt so ein Narrativ zu gestalten ist natürlich eine relativ hohe Flugebene. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr nicht jeden Tag so die Grundnarrative von Brands schreiben und aufsetzen werdet, sondern dass es ja viel dann am Schluss um konkrete Realisierung dieser Narrative geht. Hast du da irgendwie vielleicht so ein, zwei Beispiele?
Ich glaube, ein sehr spannendes Beispiel tatsächlich ist Hanwag, der Schuhhersteller aus der Nähe von Dachau. Sie machen Bergschuhe seit mittlerweile über 100 Jahren und sind gerade im Zusammenspiel oder in der Mitbewerberschaft mit den beiden anderen großen bayerischen Bergschuhherstellern eigentlich so ein bisschen an dritter Stelle. Und wenn man sich das alles, was die drei so machen, vom Produkt mal abgesehen, auch in Sachen Kommunikation machen oder bislang gemacht haben, dann ist da keine so eine Riesenunterscheidung möglich. Im Fall von Lowa und Hanwag ist das vielleicht noch irgendwie sogar erklärbar oder vertretbar. Die beiden Firmengründer waren Brüder, der Lorenz Wagner und der Hans Wagner. Also der ist wirklich das ganze Schuhmacherhandwerk einfach steht auf familiären Verflechtungen. Aber Hanwag hat zu diesem Jubiläum einfach, wie ganz viele Brands, gesagt, ja, wir müssen jetzt zurückschauen und wir müssen ja diese letzten 100 Jahre ehren und feiern und uns irgendwie denken, ja, schön. Aber was passiert denn in den nächsten 100 Jahren? War dann die Frage, die wir mit in den Raum gebracht haben. Jetzt nur zurückzuschauen, bringt dich ja nicht weiter nach vorne. Die Zukunft an der Stelle völlig auszublenden, ist sicherlich eher fatal. Und dann kamen wir jetzt im Fall von Hanwag auch noch an den durchaus unangenehmen Punkt, dass die 100-Jahr-Feier oder die Überlegungen rund um ein 100-Jahre-Jubiläum von Corona ganz ordentlich torpediert worden waren. Weil wenn du 2021 dein Jubiläum feiern möchtest und Präsenzveranstaltungen jeglicher Art aber schwierig darzustellen sind, dann wird es halt schwierig. Also und vor diesem ganzen Hintergrund hatten wir dann 2020 bereits angefangen zu überlegen, ja, wie kann man das denn anders darstellen, wie kann man das anders gestalten? Und dann ging es im Fall von Hanwag tatsächlich so los, dass wir sogar den Brandclaim in Frage stellen durften. Und das ist sicherlich wie du schon gesagt hast, das ist nichts Alltägliches und das ist eine sehr lange Reise und eine sehr umfassende Geschichte, die man da dann sich auf die To-Do-Liste schreibt. Aber wir mussten einfach überlegen, wie kann man diese Marke kommunikativ helfen, den Schritt in die Zukunft auch zu schaffen, die halt einfach so lange Zeit eigentlich schon existiert und so lange Zeit ja auch ganz offensichtlich erfolgreich existiert, sonst wären sie ja längst Vergangenheit oder wären sie ja längst Geschichte. Und das war so ein Beispiel, ja, okay, wir brauchen eben die Kommunikation, die zukunftsgerichtet ist, wir brauchen etwas, was das Erbe würdigt, wir brauchen neue Wege, um unsere Kunden zu erreichen, wir brauchen neue Möglichkeiten, um unsere Partner zu würdigen. Und darüber ist jetzt bei Hanwag ein Content Hub entstanden, mal in einem ersten Schritt, die Hanwag Stories, die als Sidekick der Website, Website und der Homepage im Prinzip den Nutzer von Wanderschuhen näher an die Marke heranbringen, in jedweder Form. Durch Service-Inhalte, durch inspirierende Inhalte, durch Erklärungen auch, wie entsteht diese ganze Schuhthematik, was machen die Partner, welche Rolle spielen irgendwelche Zulieferer, um da einfach ein insgesamt transparenteres und klareres Bild dieser Marke und dieses Produkts, des Schuhs rüberzubekommen und gleichzeitig aber eben auch eine stärkere Abgrenzung zum Mitbewerber hinzubekommen.
Wenn ich es richtig verstehe, also einerseits natürlich Mega-Job wirklich so in dieses, also bis in den Claim, also wirklich so in die Grundfesten der Marke und des Narrativs mit reingehen zu dürfen. Aber wenn ich es richtig verstehe, das heißt, ihr macht ja einen fortwährenden Job, also nicht ganz klassisch, aber schon eher Richtung Content-Marketing und weniger Kampagnen, also weniger jetzt mal 4 Wochen die großen Flammen entzünden, sondern eher so das ganze Feuer am Lodern halten die ganze Zeit, sehe ich das richtig?
Ja. Also da gibt's sicherlich so Ausreißer und so Peaks, die im Kampagnensinn mal ein Leuchtfeuer anzünden. Aber ansonsten geht es natürlich auch wirklich darum, das Ding langanhaltend und nachhaltig zu begleiten, damit es nicht so eine Eintagsfliege tatsächlich dann bloß ist, sondern sich längerfristig positiv für die Marke auswirkt. Und das ist ein Stück weit, also man kann das vielleicht ein Stück weit unterteilen und sagen, okay, das eine ist eben, wie du sagst, beim Narrativ geht's los, das hat einen Branding-Charakter, es geht dann um die Erstellung und das Aufsetzen der richtigen Inhalte und der Planung. Und es geht dann aber eben auch um eine Verteilung dieser Stories, die zu erzählen sind. Und da kommt dann vielleicht wieder zu einem kleinen Teil diese reine PR-Thematik mit ins Spiel. Klar, geht es dann um Pressearbeit, um die Verteilung der Informationen oder der Geschichten. Da geht es um die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren. Aber das Ganze setzt eben schon sehr viel früher an. Und ein sehr, sehr viele Firmen kommen aktuell auf uns immer wieder zu und sagen, ja, wir hätten gerne euren Support, um im General Interest Medienmarkt irgendwie eine Präsenz zu bekommen. Ja, das wollen natürlich gerne alle. Und genau das ist aber wieder, sage ich, General Interest Medienmarkt. Heißt was genau? Ja, die Zeit und den Spiegel und die FAZ und die Süddeutsche bitte in der gedruckten Variante. Und dann am besten noch die Tagesschau und weiß ich nicht was. Und genau da fängt es halt an. Ein General Interest Journalist hat, weiß Gott, anderes zu tun. Und ich liebe sie einfach dafür, als reine Werbebotschaften zu verbreiten. Und wenn eine Geschichte halt nicht passt und nicht interessant ist und nichts wirklich Spannendes beinhaltet und den journalistischen Ansprüchen an der Stelle genügt, dann kannst du sie halt auch einfach vergessen. Zumindest, wenn du als Zielvorgabe hast, ja, ich möchte in die General Interest Medien. Und wer das nicht versteht oder wer eben auch dann die Herangehensweise und Denkweise von den General Interest Pressevertretern an der Stelle nicht erfasst, der kriegt das halt dann auch nicht hin.
Mhm. Okay, lass uns da mal ein Stück weitergehen, weil ich glaube, das passt ganz gut, denn aus meiner Sicht, also wenn du das jetzt gerade schon sagst, also es, dann geht es ja am Schluss nicht mehr darum, stumpf irgendwie Produkte zu platzieren, sondern tatsächlich ja, hintergründige Geschichten zu entwickeln. Und jetzt ist aus meiner Sicht, wenn ich von außen darauf schaue, was ihr macht, Purpose schon irgendein starker Treiber für euch. Und gerade jetzt auch im Bereich Mountainbike, was das Thema Zugänglichkeit anbelangt. Wie treibt dich das denn privat um und wie bringst du das in eure Profession bei Tanne 9 dann auch ein?
Privat, um da auf dieses Thema Purpose und insbesondere Mountainbiken einzugehen. Ja, ich wünsche mir halt einfach diese Trails close to home. Ich wünsch mir einfach, dass ich von der Haustür weg mit dem Bike starten kann, ohne das Auto benutzen zu müssen. Und da ist Deutschland aus verschiedenen Gründen halt schon irgendwie an einem kritischen Punkt, weil einerseits gibt es einen Haufen Wege und das ist einfach ein ja, Wahnsinn, was man hier eigentlich alles erleben kann und unter die Reifen nehmen kann. Und gleichzeitig ist aber halt durch den hohen und steigenden Nutzerdruck die Natur schon sauber unter Stress, weil die verschiedensten Nutzergruppen an der Stelle irgendwie ihr Stück vom Freizeitkuchen haben wollen.
Okay.
Und diese Zugänglichkeit, wenn man es jetzt pessimistisch betrachten möchte, ist damit in irgendeiner Weise in Gefahr. Jetzt einfach ganz persönlich fragst, der Mensch ist halt leider manches Mal einfach echt saublöd und dumm und macht da ja einfach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alles das kaputt, was ihm da so vorgelegt wird durch die Natur. Und das ist echt schade und schwierig. Und das ist aber halt vor allem jetzt in dem Mountainbike-Bereich auch ein Problem, weil die Rücksichtnahme und ein gewisses Maß an Sozialisation dann der einzige Schlüssel dafür ist, dass man das Miteinander da draußen auch wirklich konstruktiv und nachhaltig gestaltet bekommt. Es ist ja im Begegnungsverkehr in den allermeisten Fällen eh schon super positiv. Also dieses aufgebauschte Konfliktpotenzial zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen ist zumindest innerhalb der Gruppe der Freizeitnutzer längst nicht so vorhanden, wie das oftmals dargestellt wird. Aber natürlich haben alle, die irgendwie ihren Lebensunterhalt daraus oder mit daraus bestreiten, mit diesem Naturraum, die haben da einen anderen Zugang. und auch jene, die den Naturschutz genauso leidenschaftlich betreiben, wie wir jetzt vielleicht das Mountainbiken, die haben da auch nochmal einen anderen Zugang. Und dem muss man sich irgendwie mal stellen und da muss man irgendwie mehr unternehmen. Und ja, das ist für mich privat wirklich ein großes Thema, weswegen ich mich hier auch in einem lokalen Verein an der Stelle engagiere, um irgendwie ansprechbar zu sein und um diesem Thema auch in gewisser Weise ein Gesicht geben zu können. Das ist die letzten 2 Jahre natürlich auch rauf und runter diskutiert worden, aber der Individualsport ist halt an der Stelle nicht greifbar, zumindest nicht für irgendwelche Behörden, nicht für irgendwelche Grundeigentümer. Und eigentlich muss sich das auch ein Stück weit ändern. Überall dort, wo sich das geändert hat, stehen fast immer irgendwie diese Vereine, also zumindest wenn man es auf einer nicht kommerziellen Seite betrachtet, dann stehen immer irgendwie diese Vereine mit vorne dran, sei es in Freiburg oder jetzt das jüngste Beispiel in Saarbrücken, wo aus 15 illegalen Trails 13 legale wurden. Das ist einfach ein Beleg und Beweis dafür, dass es nur dann funktioniert, wenn man in irgendeiner Weise organisiert auch mit den anderen Stakeholdern an der Stelle kommunizieren kann und ein Gespräch finden kann. Und das bringt mich dann natürlich irgendwie, oder das ist, da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das natürlich auch im beruflichen Kontext irgendwie mit einfließen lassen kann. Die Erfahrungen, die ich da mache, einerseits von Ehrenamt oder privater Seite in das Berufliche rein, aber natürlich auch umgekehrt, weil sicherlich das Thema Fahrrad und auch Mountainbiken auch wirtschaftlich ordentlich an Bedeutung gewonnen hat, zum Glück. Und du merkst dann in den Reaktionen bei Gesprächen auf beiden Seiten, also sowohl auf Industrieseite wie auch auf Behördenseite, es ist ganz cool, dass da nochmal so eine Vermittlung irgendwie stattfindet. Weil die einen sagen ansonsten, das ist zu stark rein industrieseitig getrieben und das ist zu sehr auf Absatzsteigerung ausgerichtet. Und die anderen sagen, ah ja, das ist ja, die nehmen quasi unsere Gewerbesteuer, nehmen sie schon, aber infrastrukturell wollen es nichts für uns tun. Und da braucht es halt nochmal diese Vermittlung, die das Ganze vermenschlicht. Weil es geht ja dann nicht nur rein um irgendwelche monetären Interessen hüben oder drüben, sondern es geht einfach um den Mensch im Mittelpunkt an der Stelle, der diese Trails oder diese Infrastruktur ja nutzen möchte zur Freizeitgestaltung, zur Sportausübung. Die Liste der Motivationsgründe da, die können wir jetzt noch lang weiterführen, aber der Mensch an der Stelle gehört einfach irgendwie stärker in den Mittelpunkt gerückt und das wird leider oftmals vergessen. Darum, glaube ich, braucht es diese Vereine und braucht es diese ehrenamtlichen Engagements, damit es irgendwie vorwärts geht.
Dann lass uns vielleicht von dort auch nochmal so diesen Blick in die Branche werfen. Ich hatte vor, Gott, das ist jetzt mittlerweile schon fast 2 Jahre her, aber du kennst die Aussagen von Gunnar Fehler vom Präsident Fahrrad, der auch dazu, dass mehr Infrastruktur am Schluss am Schluss mehr Verkäufen und einen größeren Markt führt. Jetzt hast du ja so ein bisschen den Blick einerseits auf die Outdoor-Branche, andererseits auf die Radbranche. Was ist denn so dein Blick darauf, wo die Radbranche im Vergleich da vielleicht auch steht? Einerseits so ganz allgemein in der im Professionalisierungsgrad der Branche, aber andererseits auch darin eine Zugänglichkeit zu schaffen und tatsächlich nachhaltig zu wirken in einem gewissen Maße.
Da sage ich jetzt nichts dazu, sonst habe ich ja am Ende vom Podcast alle Kunden aus Outdoor- und Radbranche verprellt. Nein, ich glaube, man kann das gar nicht unbedingt so sehr vergleichen. Oder eben doch, und man schert über den Kamm, es ist die Sportartikelindustrie und es ist der Freizeitsport. Und die einen, die vermehrt ohne Rad in der Natur unterwegs sind, machen das vermeintlich schon länger als die, die das mit Rad machen und stehen deswegen, zumindest was das Infrastrukturelle anbelangt, auf einer besseren Position. Aber eigentlich schert sich die Outdoor-Industrie um das Thema Infrastruktur bislang ganz genauso wenig, wie die Radindustrie das tut. Ja, da kam dann irgendwie das Thema Umweltschutz stärker mit auf, aber auch in der Outdoor-Industrie kam das nicht zwingend von innen heraus. Das war nicht intrinsisch motiviert, sondern da stand dann plötzlich Greenpeace auf der Matte und hat völlig zu Recht gesagt, dass alle Chemikalien, die zur Imprägnierung von Klamotten verwendet werden, einfach hochgradig giftigster Sondermüll sind und eigentlich in der Natur überhaupt nichts verloren haben. Deswegen, es gibt da, glaube ich, nicht diese Unterscheidung im Arbeitsalltag, ebenfalls nicht pauschal zu sagen. Weil das ist auf einer Marken- oder Unternehmensebene zu betrachten. Sicherlich hat die Fahrradindustrie durch ein grundsätzlich technischeres Produkt da schon immer andere Wege gewählt oder andere Inspirationsquellen gehabt. Und auch das Thema E-Commerce beispielsweise, Direktversand, Onlinehandel hat vermeintlich im Fahrrad eher Einzug gehalten. Nagel mich nicht fest. Ich kann es doch. Ich sage jetzt einfach, das ist so. man möge mich korrigieren oder zurechtweisen. Aber Professionalisierungsgrad, nein, es ist in beiden Bereichen, in beiden Branchen geht es einerseits hochgradig professionell zu und in beiden Branchen aber zum Glück auch immer noch menschlich. Allerdings, je größer natürlich eine Marke wird, desto herausfordernder ist es. Und wenn fremdes Kapital reinkommt, dann ist es immer nochmal ein anderes Spiel. Und das ist in der Outdoor-Industrie vor etlichen Jahren schon mal der Fall gewesen, auch in der Fahrradindustrie natürlich der Fall gewesen. Und jetzt ist sicherlich nochmal eine neue Welle an Investitionsinteresse in das Fahrrad. Und das ist aber ja nicht negativ, sondern ich sehe das auch einfach sehr, sehr positiv, weil es der Bedeutung des Fahrrads viel mehr gerecht wird.
Okay. Ja, spannend. Dann, Andi, lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal, wo du so das Thema Zugang hattest irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen der Zugang ist, durch den wir gerade immer mal wieder zu tun haben, so die Arbeit fürs Mountainbike Tourismus Forum. Was glaubst du, wo wir so in paar Jahren, vielleicht so in 3 Jahren stehen, was Mountainbiken, Radsport und Zugänglichkeit anbelangt?
Ich glaube an einen sehr positiven Punkt, weil man nicht umhin kommt. Es geht nicht mehr ohne Infrastruktur. Es sind so viele Fahrräder unterwegs und da jetzt einfach nur die Augen zu verschließen und nichts zu machen. Und die Zugänglichkeit muss zwangsläufig steigen, weil sonst nehmen sie sich die Leute einfach. Vielleicht ist es auch ein gewissermaßen demokratischer Prozess. Wenn sich nichts tut, dann werden halt einfach, dann gibt's halt doch irgendwann mal einen Fahrradstau. Was man so hört, in München, auf den Radwegen entlang der Isar ist es heute fast schon, jetzt nicht normal, aber U-Bahn streikt, dann sind die Radwege verstopft. Also dann haben wir einen Fahrradstau. Und das, also wie geil ist eigentlich ein Fahrradstau, weil der keine Abgase. Natürlich ärgerlich für alle, die drinstecken, aber das ist jeder Stau. Heißt aber so, ja, okay. Liebe Verkehrsplaner, liebes Verkehrsministerium, wenn die Autobahnen alle überlastet sind, dann plant ihr immer noch mal eine zusätzliche Spur. Das könnten wir jetzt mal auf den Fahrradweg übertragen. Das wäre längst überfällig.
Das stimmt allerdings. Ja, cool. Andi, das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Dann vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit hier am Lagerfeuer. Gegessen habe ich immer noch nichts. Ich weiß nicht, ob du was zu essen gefunden hast. Aber das ergibt sich ja vielleicht.
Lagerfeuer ist Stockbrot und irgendwie ein Würstel, oder?
Das stimmt. Das klingt eigentlich gar nicht ganz schlecht. Sehr gut, so machen wir das. Andi, vielen, vielen Dank und dir noch eine schöne Woche.
Danke, dir auch. Merci für die Einladung. Mich gefreut.
Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und/oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.